Holstein 1:1 wird euch präsentiert von kn-online.de, eure News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN. Mit mir in unserem Studio natürlich Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich.
Moin, moin.
Und wir haben einen sehr besonderen Gast heute, also noch besonderer als du, Opa. Das, auf, weiß nicht, ob das geht. Ich stell's mal so in den Raum. Sehr besonders. Und zwar direkt eingeflogen von Mallorca, quasi mit Umweg, unseren Aufstiegstrainer Marcel Rapp.
Hallo.
Grüße dich. Wie geht's dir nach diesem Party-Marathon? Also wenn man sich das mal so überlegt, 11. Mai, 1:1 gegen Düsseldorf, so ungefähr 22.25 Uhr, Abpfiff, brachen irgendwie alle Dämme und es war der Startschuss zu mehr als einer Woche Feieralarm mit dann noch dem Spiel in Hannover, der Riesensause Pfingstmontag auf dem Rathausmarkt und durch die ganze Stadt mit dem Autokorso. Jetzt am Wochenende noch Kommunion als Highlight und Abschluss. Wie geht's dir?
Ja, war unglaublich schön, das erlebt zu haben, das alles mitgenommen zu haben. Das hat man jetzt alles noch gar nicht so realisiert. Ich glaube, es kommt alles jetzt mit dem grünen Abschluss, mit der Kommunion, was auch sehr schön war, weil das Wetter auch mitgespielt hat. Also unvergessliche Wochen in Kiel. Und trotzdem geht's jetzt ab heute wieder zum Alltag. Mit dem Podcast fange ich an, da geht's ins Büro ein bisschen arbeiten. Aber da freue ich mich sehr drauf.
Du hast ja erzählt, dass du Kommunion von deiner Tochter warst, ne, richtig? Hm? Du hast ja erzählt, dass du nach Malle leicht kränkelnd geflogen bist und relativ topfit wieder zurückgekommen bist. Ist Malle das neue Sanatorium oder wie darf man sich das vorstellen?
Ja, ich glaube, das sagt ja schon ein bisschen was aus, wie dann Mallorca ablief beim Trainer. Einen Tag haben wir schon gefeiert, auch im Trainerteam. Zweiten Tag haben wir eher ruhiger angehen lassen, haben die Sonne genossen und dann, wie gesagt, kränklich hin, gesund zurückgekommen. Also hat sich gelohnt, die Reise.
Also ein gesundes Maß an Alkohol als Desinfektion kann da schon hilfreich sein, oder wie darf ich das interpretieren?
Da kann jeder selber interpretieren, aber es könnte durchaus richtig sein.
Aber ich denke mir, dass du das jetzt, dass da alles ein bisschen sacken muss bei dir, dass du vielleicht neu auftanken musst, um die Aufgaben zu bewältigen, die jetzt auf dich und auf euch warten. Fährst du jetzt in Urlaub, machst du vielleicht so einen kleinen Wandertrip auf den Jakobsweg oder sowas. Allerdings, da wäre es auch schlecht, weil du müsstest ja ab und zu nochmal mit Carsten Wehmann, dem Sportchef, telefonieren, nehme ich an.
Ja, ich war jetzt schon öfters hier nach Ende der Runde oder Ende der Hinrunde und es ist bei mir jetzt nicht so, dass ich so nach so einer Hinrunde oder Rückrunde total ausgelaugt bin, weil wir einfach mein Beruf und auch in dem Setting, wo ich arbeite, mit dem Trainerteam unglaublich viel Spaß habe dabei. Wenn natürlich jetzt noch so erfolgreich ist, macht es noch mehr Spaß. Und trotzdem freut man sich natürlich auf die Pause, dass man einfach mal abschalten kann, mal in Urlaub gehen kann. Aber Fußball ist trotzdem mein ständiger Begleiter. Es ist EM, es ist, glaube ich, Copa America, da gibt es genug zu tun, wo man Fußball gucken kann, wo man Spaß haben kann. Den Kaderplan, wobei wir da schon relativ weit sind und trotzdem sind wir da immer wieder im Austausch, treffen uns mit Spielern, haben Calls, zeigen den Spielern, wie Kiel aussieht, ob sie sich vorstellen können, zu uns zu kommen. Da sind wir jetzt dran. Wie gesagt, sind wir schon relativ weit und deswegen kann ich dann auch dann nächste Woche entspannt in Urlaub fahren.
Name-Dropping machen wir gleich noch. Völlig überraschend. Aber du hast es gerade angesprochen, EM, Copa America. Bei mir ist das so, wenn ich die letzten Spiele so geguckt habe, nach dem 11. Mai, ich sag mal so, Hoffenheim gegen Bayern, 4:2 nach 0:2 Rückstand, dann das Europa-League-Endspiel mit zwischen Leverkusen und Bergamo, mit deren Pressing von Bergamo und da denkt man dann früher so, wow, das ist aber mal ein cooler Spielzug gewesen oder ach, guck mal, die machen so und so eine Strategie oder die machen auch mal Fehler im Defensivverhalten. Das ist aber immer so, muss ich ganz ehrlich sagen, immer so aus einer Warte des wirklich meilenweit entfernten neutralen Beobachters gewesen. Wenn man das jetzt auf einmal sieht, nach dem 11. Mai, so nach 20, 25 Minuten zuckt's einen denn durch irgendwie und hallo, das sind ja die Gegner von der nächsten Saison. Geht's dir da so ähnlich oder ist das schon, bist du schon dichter dran?
Ja, teils. Manchmal denke ich dann schon so, naja, Leverkusen spielen sehe und man erfreut sich dann so dran, wie schön die spielen, dass man dann denkt, naja, vielleicht dauert's gar nicht mehr so lange, dann ist man da der Gegner. Aber das ist ja auch so in der Bundesliga so, muss man ja ehrlich sein, das ist ja schon eine Zweiklassengesellschaft, die oberen Neun spielen quasi so ihre eigene Runde und die unteren Neun spielen ihre Runde Und wir haben uns dafür qualifiziert. Wir haben total Lust da drauf, gegen die Mannschaften zu spielen. Und vor der Saison hätte man vielleicht das Gleiche gedacht mit Holstein Kiel, wenn wir gegen HSV spielen oder gegen Schalke spielen, dass es uns irgendwie so ergehen könnte. Und das war ja auch nicht so. Und von dem her wieder unsere Chance. Wir haben total Lust auf die neue Saison. Ich glaube, die Fans haben Lust. Alle sind euphorisiert. So wollen wir das angehen. Dann wollen wir zum Schluss gucken, was dabei rauskommt.
Ist das schon so, dass das wirklich jetzt so klar ist, nächstes Jahr ist Bundesliga? Also ich meine, ich finde, es ist immer noch so ein bisschen surreal. Also es gab jetzt genug Zeit eigentlich, um das einsinken zu lassen. Aber ist das für dich, ist das, gehört ja irgendwie natürlich dann auch zum Job, aber ist das schon so, dass du sagst, ah ja, nächstes Jahr Bundesliga, ja, alles klar, okay. Oder ist es noch so, oh, Bundesliga?
Ja, wir machen dann schon manchmal so noch ein bisschen Witze im Trainerteam, wenn wir irgendwie Bundesliga-Konferenz gucken und da fällt ein Tor und so, dann denken wir auch so, ah, nächstes Jahr sind wir vielleicht da. Also so eher auf den Spaß, über den Spaß nehmen wir das so an. Aber klar, so, wir haben uns qualifiziert dafür. Jetzt stellen wir den Kader für die Bundesliga zusammen und wird immer mehr damit konfrontiert. Und irgendwann wird es dann mal so weit sein, dass das erste Spiel angepfiffen wird und dann ist man dann mittendrin. Und die Challenge nehmen wir an, da haben wir auch Lust drauf. Und ich glaube, das ganze Umfeld hat Lust drauf. So, ich sehe ja den Podcast, auch wie der wächst. Ich glaube, auch alle haben Lust da drauf, zu wachsen. Und wir haben nichts zu verlieren. Und deswegen, so wollen wir es dann auch angehen.
Die Lust auf das Abenteuerland Bundesliga könnte ja noch größer werden, wenn du uns jetzt mal verrätst, wie man die vielleicht wichtigste Baustelle, wahrscheinlich einige, aber die wichtigste Baustelle, ich nenne Kapitän Sander, der nach Gladbach wechselt, wie ihr die kompensieren oder beheben wollt personell. Jetzt glaube ich eher weniger, dass du uns jetzt hier einen Namen offerierst irgendwo, aber das Profil könntest du vielleicht beschreiben.
Ja, grundsätzlich wollen wir den Weg weitergehen, wo wir jetzt so als, es gibt ja den Berliner Weg, es gibt auch den Kieler Weg, also wir wollen so unseren Weg weitergehen, dass wir junge Spieler den nächsten Schritt ermöglichen, dass wir Spieler holen, die vielleicht aus ein bisschen anderen Märkten, wo die Konkurrenz vielleicht nicht so drauf kommt, wie jetzt Ivesic aus Serbien, den hatte, glaube ich, gar keiner auf dem Schirm. Also das ist schon unser Profil, weil es einfach auch die Spieler sind, die realistisch zu uns kommen. Wenn wir jetzt irgendwie in der Bundesliga gucken, da ist wahrscheinlich eher schwierig, dass wir da Spieler finden und auch nochmal, was ich gesagt habe, so diesen nächsten Schritt gehen. Das ist ja das, was ich auch in der Pressekonferenz oft sage, so diesen Extrameter gehen. Das ist ja immer schwer zu beschreiben, aber das ist einfach was man fühlt, wenn die Jungs auf dem Trainingsplatz sind oder wenn sie sich aufs Training vor- oder nachbereiten. Und nach solchen Spielern halt mal Ausschau, da sind wir gut dabei. Und deswegen so vom Profil her, das ist ähnlich wie letztes Jahr, als Hauke Wahl, Fabi Rehse, Finn Bartels gegangen ist. Wir wollen jetzt da kein 2.0. Wir brauchen einfach einen Spieler, der flexibel ist, der Spaß hat am Laufen, der trotzdem Fußball spielen will. Da kommt schon was zusammen und trotzdem werden wir ja nie den perfekten Spieler finden, sondern wir müssen immer Spieler nehmen, die irgendwie vielleicht auch eine kleine Schwäche haben und es ist dann auch unsere Aufgabe, die auszumerzen. Und da sind wir dran, da bin ich guter Dinge, dass wir da einen guten Spieler präsentieren können. Wann das soweit sein wird, sagt man ja so, kann ich noch nicht sagen, aber wir sind in Gesprächen.
Jetzt wäre ja zum Beispiel Fabian Nürnberger aus Darmstadt wäre einer. Kennt ja Carsten Willmann als ehemaliger Sportchef von Darmstadt 98 nur sehr gut. Der hat ja nur leider das Pech, dass er bestimmt an der Schulter verletzt. Es fällt ja noch so 3-4 Monate möglicherweise aus. Das hilft euch dann vielleicht auch nicht direkt weiter. Eine Alternative oder beziehungsweise ein anderer Name wäre Semi Şahin aus Elversberg. Kursiert ja auch immer mal so.
Viele gute Spieler, kennen wir natürlich alle, aber es macht keinen Sinn, darüber zu reden. Also wir haben so unsere Spieler schon, sagen wir mal, gescoutet. Wir sind auch teilweise schon in Gesprächen. Teilweise waren die Jungs auch schon hier, haben sich alles angeguckt. Aber es gehört halt immer mehr dazu. Es gehört dann der abgebende Verein teilweise dazu, wenn die noch Verträge haben. Es gehört einfach mehr dazu. Deswegen kann man Stand jetzt noch nichts sagen. Und lassen wir uns mal überraschen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir da richtig gute Spieler verpflichten.
Aber wenn du gesagt hast, du hast schon so Calls gehabt und ein paar Leuten Kiel zu zeigen, dann könntest du ja mal sagen, wem du schon mal Kiel so schmackhaft machen wolltest.
Lass mal so stehen.
Also keiner von hier.
Nee. Aber vielleicht einer aus Sandhausen.
Oh, das könnte sein, aus Sandhausen. Ja, da hört man auch. Das wäre dann tatsächlich jemand, der eher aus dieser Kategorie entwicklungsfähig, was du ja sagst, Max Geschwill, junger Innenverteidiger, kursiert auch in letzter Zeit.
Ja, grundsätzlich ist es ja schon unser Markt, so dritte Liga, Regionalliga, so wie letztes Jahr Nikolai Rembeck, wobei jetzt so Münster war ja eher ein Drittligist, wenn man mal ganz ehrlich ist. Aber das ist ja schon unser Markt, wo wir, glaube ich, auch immer versuchen sollten, da Spieler zu generieren für uns, weil es einfach die Spieler sind, die den nächsten Schritt gehen wollen, die genau zu uns passen. Trotzdem sind wir nicht allein auf der Welt. Gefühlt jeder Spieler, der für uns interessant ist, ist auch für Paderborn interessant. Also da gibt es ja auch Mitbewerber. Und trotzdem ist der Markt groß genug, dass da, glaube ich, beide zufrieden sein können mit den Spielern. Aber ich glaube, das ist der Weg und das ist auch der richtige Weg, was sich ja jetzt auch herausgestellt hat. Und den Weg wollen wir einfach weitergehen.
Wie zweigleisig ist denn das jetzt weiterhin? Also es ist ja so, dass man in der Situation, in der Rückrunde im Laufe irgendwann, man bleibt oben bei, dann fängt man an, dieses berühmte zweigleisig zu planen. Man überlegt sich, was passiert, wenn wir aufsteigen. Man überlegt sich, was passiert, wenn wir es nicht schaffen. Geht diese Zweigleisigkeit jetzt vielleicht sogar weiter, weil man überlegt, dass man ja auch im Falle eines schnellen Wiederabstiegs eine Mannschaft für das darauffolgende Jahr zusammen haben muss? Oder wie langfristig ist diese Personalplanung angedacht dann?
Na, das ist ja schon dann eher ein Thema für Carsten Wehlmann, aber das ist ja schon so, wenn man junge Spieler holt, dass man die ja dann schon holt mit dem Gedanken auch, wenn jetzt der Abstieg kommen sollte, dass die dann mitgehen oder vielleicht auch, dass sie sich so gut entwickelt haben, dass man die verkaufen kann, weil der Hebel, wenn man in der Bundesliga spielt, ist natürlich doch ein deutlich größerer, wenn du in der zweiten Liga spielst. Also von dem her sind diese Spieler dann schon so, dass die sich dann auch mit uns committen, gegebenenfalls auch in die zweite Liga mitgehen, aber darüber wollen wir jetzt gar nicht reden, sondern wir wollen jetzt erstmal so aufsteigen, die Euphorie mitnehmen, die jungen Spieler sollen sich entwickeln. Ich glaube auch, die Mannschaft, die wir jetzt haben, ist noch lange nicht am Ende. Ich sehe auch noch viel Potenzial bei dem einen oder anderen Spieler. Und von dem her freuen wir uns auf die neue Runde, geben weiter Gas, um besser zu werden, dass wir weiter den Extrameter gehen. Und dann gucken wir mal.
Die Geschichte zu Ende zu bringen, dieses Kapitel zumindest, Personalien. Bei Tom Rothe gibt es wahrscheinlich noch keinen neuen Stand. Ob es vielleicht doch noch um die Ausleihe von Borussia Dortmund noch um ein Jahr verlängert wird, ist wahrscheinlich noch nichts Neues.
Nee, da ist der Stand, dass er bis zum 30.06. bei uns ist. Dann geht er zurück nach Dortmund. Da gibt's nichts Neues zu verkünden. Klar war Tom ein sehr guter Spieler bei uns. Also hat ja, glaube 32 Einsätze gehabt. Hat sich super entwickelt. Aber ich glaube, wir hatten auch ihm auch ein gutes Umfeld geboten, um sich entwickeln zu können. Und von dem her, nochmal, wir sind traurig ein Stück weit, dass er geht. Aber wir sind auch stolz darauf, dass wir ihm so ein Umfeld bieten konnten. Und sind, glaube ich, auch darüber deswegen attraktiv für andere junge Spieler, die dann auch so eine Leihe vielleicht machen bei uns. Und von dem her sehe ich es dann schon so ein bisschen traurig, dass ein Spieler nach einem Jahr wieder geht, aber so ist vertraglich halt festgelegt. Aber genauso ist es ja auch, sind wir auch ein sehr attraktiver Verein für junge Spieler. Und ich glaube, da gibt es genug junge Spieler, die auch den Weg bei uns sehen.
Das klingt ja jetzt eher pessimistisch, dass das nun gar nichts mehr wird.
Ja, eher neutral, ne? Tom ist ein feiner Kerl, aber nochmal, das vertraglich ist es so. Und wenn er sich dann, oder wenn die Parteien sich dann Zeit lassen, dann können wir nicht so lange warten, bis dann alle irgendwann mal sagen, ja, sie könnten sich das vorstellen, sondern wir müssen schauen, dass wir unseren Kader zusammenbringen. Und deswegen Stand jetzt suchen wir einen Spieler für die Position. Und bin auch ziemlich sicher, dass wir einen guten finden werden.
Was ist mit den Leihrückkehrern Schanze Simakala und Oci Vrid?
Die werden wieder kommen zum Trainingsstart. Und natürlich, wenn die Spieler waren jetzt ausgeliehen, beide Laien waren jetzt nicht optimal, würde ich mal sagen, von der Spielzeit betrachtet. Haben aber noch einen Vertrag hier, aber es wird jetzt nicht leichter für sie zu spielen, wenn die jetzt zurückkommen, weil die Mannschaft ja jetzt vermeintlich noch besser ist, wie da, wo sie gegangen sind. Und trotzdem werden sie zum Trainingsstart wieder hier sein. Und da werden wir mal schauen, wie es für die beiden weitergeht.
Dann drei Spieler, deren Vertragslaufzeit endet, laut unseren Informationen zumindest, wenn es da keine Klauseln oder sonstigen gibt. Ich spreche von Josh Mees, Mikkel Kirkesko und Holmbert Fridtjonsson. Verabschiedet worden sind sie noch nicht. Gibt es da noch Gespräche über eine Vertragsverlängerung oder sagst du danke für ihren Einsatz?
Die wurden ja dann am Rahmen von dem Montag, wurden sie ja schon verabschiedet, die drei Jungs. Und ich glaube, es ist dann schon auch so, dass wir ein Stück weit neues Blut brauchen und dass die Jungs einen ganz großen Anteil daran haben. Also auch wenn die Spielzeit vielleicht nicht bei allen so riesig war, aber wenn sie gebraucht waren, nehmen wir mal Beispiel Josh Mees, der hat in der Vorrunde gefühlt gar keine Rolle gespielt und in der Rückrunde waren wir sehr, sehr froh, dass er da war, hat sehr gute Leistung gebracht. Und trotzdem ist es dann schon so, dass wir auch sagen, wir brauchen ein bisschen neues Blut und ersetzen dann ein Stück weit die Spieler. Und von dem her sage ich vielen Dank für die Leistung und auch, was sie in der Kabine eingebracht haben. Das war schon herausragend gut. Und sie haben auch, nicht nur wegen der Spielzeit, auch das Drumherum einfach einen ganz großen Anteil an dem Erfolg, den wir hatten.
Mal generell gesprochen, wenn man jetzt die beiden Aufsteiger des Vorjahres nimmt, Darmstadt 98 und 1. FC Heidenheim, da gab es einen signifikanten Unterschied. Nicht nur, dass einer Erster geworden ist und der andere Zweiter, sondern Darmstadt hat mit Torjäger Tietz und dem Innenverteidiger Patrick Pfeiffer zwei echte Säulen des Aufstiegsteams verloren. Heidenheim hat im Grunde den Kader beisammen gehalten, ergänzt, also im Nachklapp schlau ergänzt. Ist das vielleicht auch ein Vorteil von euch, abgesehen jetzt von Philipp Sander, dass ihr jetzt nicht den überragenden Torjäger gehabt habt oder den überragenden Spielmacher, sondern dass ihr über das Kollektiv herausgeragt habt, sodass dann vielleicht Interessenten aus die tiefer in die Tasche greifen können, irgendwie nicht zwangsläufig sagen müssen, den müssen wir jetzt unbedingt haben. Ich nehme mal Beispiel Marcel Hartl von St. Pauli jetzt oder so, den es in die Türkei zieht.
Ja gut, das ist Philipp Sander schon ein herber Verlust für uns und Tom Rothe auch, aber was du richtig sagst, auch wenn Philipp Sander und Tom Rothe vielleicht nicht gespielt haben, haben wir Jungs gehabt, die in die Bresche gesprungen sind und das auch richtig gut gemacht haben. Und deswegen sehe ich das auch so, wir haben einen breiten Kader, die alle nachgewiesen haben, dass sie top zweite Liga spielen können, dass wir als Kollektiv sehr schwer zu bespielen sind und dass wir immer gute Lösungen haben. Und es wird schon auch der Ansatz sein in der Bundesliga, dass wir da den Kader so ergänzen, dass wir natürlich für Philipp Sander versuchen, einen Spieler zu holen, der erste Elfspieler ist, für Tom Rothe einen Spieler holen, der auch erste Elfspieler ist, auf jeden Fall. Und dann einfach so über das Kollektiv, über die Breite des Kaders, über diese Aktivität, was auch, glaube ich, die Zuschauer sehen, dass es einfach Spaß macht, uns zuzugucken, dass wir so in der Liga bestehen wollen. Und da schon ein Stück weit uns Heidenheim als Vorbild nehmen. Und trotzdem darf man nie vergessen, Heidenheim ist schon ein anderes Kaliber wie wir in der zweiten Liga gewesen, ja, was das Finanzielle angeht, aber so ein Stück weit dient es schon so als Vorbild für uns.
Kann da auch Union vielleicht in gewisser Weise ein Vorbild sein? Also jetzt hat man es im Kopf so mit europäisch und so weiter, aber nach dem Aufstieg war es ja auch so, haben im Prinzip die Mannschaft zusammengehalten, 1, 2, 3 Leute, Christian Gentner zum Beispiel als erfahrenen Mann dazugeholt. Kann das auch so ein bisschen Blaupause sein?
Ja, einfach so diesen Weg weitergehen, also mit Spielern eher von unteren Ligen holen und nicht jetzt irgendwie Spieler von Absteigern zu holen. Kann auch mal passieren, aber wir sollten jetzt nicht irgendwie 5, 6, 7, 8 ehemalige Bundesligaspieler holen, dann bei uns einbauen, sondern eher Spieler, die Lust haben auf die Bundesliga, wie das vielleicht ein Abenteuer ist, was ich immer so flapsig sag. So, Ivesic hat letztes Jahr noch auf dem Kaufhausdach gespielt und spielt jetzt auf Schalke und hat das auch gut gemeistert. Und warum soll das denn in der Bundesliga funktionieren? Da wird der eine oder andere vielleicht auch an Grenzen kommen, das weiß man nicht. Man muss das austesten und deswegen bin ich guter Dinge, dass sich die Jungs gut entwickeln. Und dann werden wir einfach sehen, was passiert. Aber wenn wir den Weg weitergehen, bin ich einfach überzeugt, dass wir für was stehen, dass die Zuschauer das würdigen und dass die Chance auf Erfolg größer ist, wenn wir den anderen Weg gehen.
Also ist dann Erfahrung vielleicht erstmal zweitrangig? Also ich meine, du hast, glaube ich, ausgerechnet 300 schlag mich tot Bundesliga Einsätze, glaube ich, ne, sind es insgesamt
337, wovon genau. Aber 200 alleine auf Luis Holtby fallen.
Also jetzt nicht besonders erfahren in Sachen Bundesliga, aber das ist dann, sagst du, vielleicht gar nicht so wichtig.
Es kommt halt darauf an, was man will, ne? Erfahrung und Qualität ist meistens teuer, das können wir uns nicht leisten. Nur Erfahrung ist irgendwie nicht so kompatibel mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Und dann ist es mir eher lieber, dass wir vielleicht auch mal ein bisschen Lehrgeld zahlen und vielleicht auch mal irgendwas passiert, wo man vielleicht danach sagt, oh, da waren sie nicht erfahren genug. Und dann lass uns lieber so Fußball spielen. Und nochmal, die letzte Saison hat bewiesen, dass wir auch so erfolgreich sein können. Und so werden wir es angehen und dann haben alle Lust drauf. Und ich glaube, da ziehen auch alle mit und alle stehen auch dahinter.
Also wir halten fest, das kleine schleswig-holsteinische Dorf, um den Vergleich mit Asterix und Obelix zu benutzen, irgendwie nicht das gallische, sondern das schleswig-holsteinische Dorf, wird sich mit allen Mitteln wehren, um nicht direkt wieder abzusteigen, aber im Grunde ist eigentlich Heidenheim das Vorbild, sodass möglicherweise Holstein als Ruderboot im Rennen mit Rennschiffen oder mit Rennschlitten sozusagen an den europäischen Plätzen kratzt in der kommenden Saison à la Heidenheim. Habe ich dich richtig interpretiert, Marcel?
Quali.
Ja, wenn es dann nicht reicht, ganz knapp, wenn es dann Platz 10 wird oder so, wir sind nicht enttäuscht, sagen wir mal so, ein bisschen vielleicht schon, aber wir sind nicht enttäuscht.
Das ist schön ausgeschmückt, ich würde es mal so ausdrücken, ich tue mir so ein bisschen schwer, wenn man direkt in die Saison geht und sagt, man will nicht absteigen, natürlich wäre das ein großer Erfolg, aber wir sollten uns wieder definieren über die Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Ich glaube, das hat uns stark gemacht und nicht von irgendwas erzählen, von Tabellenplätzen, ob es jetzt in der zweiten Liga war, aufsteigen oder in der Bundesliga was anderes, sondern die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, dann immer wieder runterbrechen, was müssen wir dafür tun und das hat uns, glaube ich, diese Saison auch stark gemacht, dass wir immer wussten so, was müssen wir dafür tun, damit wir erfolgreich sind und das haben wir dann gefühlt auch Woche für Woche in die Waagschale geworfen, mal war es besser, mal war es schlechter aber gefühlt sind wir nie richtig weggebrochen. Und von dem her sollte man so auch in der Bundesliga das angehen, weil auch da die Chance auf Erfolg am größten ist.
Das bietet ja Konfliktpotenzial, was du eben gesagt hast, da im Trainerstab, im Trio mit Alexander Hahn und Dirk Bremser, deinen Assistenten, weil Bremse ja, hast du ja selber gesagt, irgendwie der mehr aufs Ergebnis abzielt in der Nachbetrachtung und du eigentlich eher auf die Leistung. Siehst du da Konfliktpotenzial in der kommenden Saison?
Ja, wir sind jetzt schon eine Weile zusammen und können ganz gut miteinander und mir ist schon bewusst, bei allem, was ich immer sage, man muss die Leistung bewerten, zum Schluss macht Ergebnis die Meinung, aber wir als Trainerteam müssen schon drauf schauen und versuchen, wie kann man das Ergebnis beeinflussen in der nächsten Woche. Da macht es dann keinen Sinn, wenn man 1-0 verliert, in der letzten Minute geht der Ball in den Pfosten rein, dass man dann das Spiel als schlecht bewertet oder in den Pfosten raus, dann ist das Spiel gut, sondern man muss einfach versuchen, die Leistung nüchtern zu bewerten. Ich glaube, das ist die größte Challenge, sowohl man gewinnt, als wenn man verliert, dass man da ein gutes Maß hat. Und trotzdem ist es auch immer wieder gut, dass einem jemand darauf hinweist, dass halt einfach das Ergebnis die Meinung macht. Dass man da nicht völlig überfahren wird, wenn auf einmal in der Zeitung steht, Holstein Kiel ist überragend und man denkt aber, naja, jetzt haben wir 3-mal 1-0 gewonnen, aber irgendwie war es nicht so cool. Mhm. Genauso andersrum. Also von dem her, halt mal da die Waage, können gut miteinander umgehen und finden da immer eine gute Mitte.
Ist denn, wenn man jetzt auf das Relegationshinspiel beispielsweise schaut, Bochum gegen Düsseldorf, 3-0 für Düsseldorf, was mich jetzt in der Höhe vielleicht überrascht hat, ist aber nicht, dass Düsseldorf da in der Lage ist zu gewinnen, so wie die sich hier präsentiert haben in Kiel und auch die Endphase der Zweitligasaison präsentiert haben, als sehr kompakte, spielstarke Einheit, auch mit einem Herausstecher meinetwegen Zollis, aber ansonsten sehr kompakt. Ist die zumindest das untere Tableau der ersten Liga mit den Top-Teams der zweiten Liga, ist das näher zusammengerückt leistungsmäßig oder ist das dieses Jahr mal eine Ausnahme, weil ja grundsätzlich eigentlich eher der Bundesliga 16., wenn man die Statistik verfolgt, eigentlich deutlich häufiger siegreich ist in den Playoffs, in der Relegation als der dritte der zweiten Bundesliga?
Ja, ist schwer zu sagen, finde ich. Grundsätzlich hast du recht. Gab es ja selten, dass der Zweitligist irgendwie so große Chancen hatte. Wenn ich jetzt an HSV letztes Jahr denke, war natürlich auch undankbar für ein HSV, aber so.
Aber das Jahr davor war HSV gegen Hertha auch knapp dran, ne?
Ja, also von dem her, aber Düsseldorf, ich meine, die haben jetzt wie viele Spiele, 14 Spiele in Folge nicht verloren. Von dem her war es jetzt nicht so überraschend, dass die da auf Augenhöhe agieren. Dass sie so viel besser sind wie Bochum, hat mich jetzt schon ein bisschen überrascht. Da kommen natürlich dann schon noch ein paar Begleitumstände dazu, ob der Bundesligist dann die letzten 2-3 Spiele verliert oder wie VfB letztes Jahr in die Relegation geht mit einem positiven Gefühl. Ich glaube, das macht dann schon nochmal einen großen Unterschied. Und von dem her hat es mich jetzt nicht so ganz überrascht, die Höhe des Ergebnisses vielleicht schon, aber ich glaube, es kommt einfach darauf an, so wie der Bundesligist einfach in die Relegation kommt.
Also es ist mehr Pokalcharakter, sagen wir mal so, diese beiden Spiele als irgendwie ein Signal, dass es mehr zusammengewachsen ist, die Ligen.
Ich glaube schon, dass die Bundesliga auch nochmal in sich eine große Spannweite hat. Was ich gesagt habe, so die ersten 9 Mannschaften spielen irgendwie für sich. Gab es auch mal bei Sky, hat mir mein Reporter gesagt, irgendwie nach 12 Spieltagen, es hat keine Mannschaft von unteren Tabellenhälfte gegen oberen Tabellenhälfte gewonnen in der Bundesliga. Das gab es einfach nicht. Und es ist ja in der zweiten Liga schon komplett anders. Da ist ja jedes Spiel 50-50. Das kann man in der Bundesliga dann nicht behaupten, dass jedes Spiel 50-50 anfängt. Und von dem her kann es schon sein, dass das enger zusammengerückt ist. Trotzdem, wenn man jetzt auf die Fernsehgeldtabelle guckt, auf die Etat-Tabelle, ist es ja ein meilenweiter Unterschied. Aber nochmal, das schießt keine Tore. Ich glaube, das Kollektiv ist auch entscheidend. Und da sehen wir uns einfach gut gerüstet für die neue Saison.
Jetzt haben wir ja schon über Kaderplanung oder welche Profile du dir da so vorstellst geschnackt. Die Erfahrungswerte erste Liga in dem mutmaßlich neu zusammengestellten Kader sind nicht so exorbitant hoch. Aber sie haben ja einen Trainer, der ist ja im Grunde in der Bundesliga tippitoppi. 4 Einsätze, 3 Siege, eine Niederlage, ein 4-0 in Dortmund. Ich meine, ganz ehrlich, was soll denn da noch passieren, ne?
Ich bin guter Dinge, ne?
Ja, das meine ich doch, echt, das meine ich doch.
Also wir waren ja damals ein Trainerteam, darf man nicht vergessen, wir waren nicht alleine, aber ich habe gute Erinnerungen an die Bundesliga, aber ja. Ich freue mich total drauf, wie alle. Ist was Neues und trotzdem ist es halt das gleiche Spiel. Es sind mal andere Stadien, es sind andere Gegenspieler, macht auch Spaß, mal andere Mannschaften zu beobachten, jetzt nicht immer, jetzt bin ich schon, wenn ich dann schon im vierten Jahr, immer die gleichen, also von dem her, es kommt was Neues auf uns zu, das hat alles seine Herausforderungen, macht aber total viel Spaß und da freuen wir uns alle drauf.
Wie wird denn das nachher den Trainingsstart irgendwie beeinflussen, sowohl gedanklich als auch inhaltlich vielleicht, dass es jetzt dann Bundesliga ist und nicht wieder zweite Liga?
Ja, wir haben unsere Idee vom Fußball, die sollten wir jetzt halt über Bord werfen, was ich vorhin auch gesagt habe, so, wir haben die Idee, wie der Kader aussehen soll, wir haben eine Idee, wie wir Fußball spielen wollen, die hat uns dahin gebracht, deswegen wollen wir auch so weiterspielen, natürlich wird es aber auch Spiele geben, wo wir einfach auch mal hinten reingedrängt werden, weil wir wahrscheinlich qualitativ ein bisschen schlechter sind wie die Gegner. Darauf müssen wir uns auch einstellen, aber so verteidigen haben wir ja dieses Jahr auch gezeigt, dass wir gefühlt so alle Facetten des Fußballs bedienen können, auf einem ordentlichen Niveau. Das wird vielleicht noch mal ein bisschen mehr auf uns zukommen, dass uns Gegner hinten einschnüren, aber da habe ich jetzt keine Bange davor, weil beim Umschalten sind wir auch gut, also da werden wir das auf jeden Fall trainieren, aber so diese Flexibilität ist schon ein Vorteil von uns, die sollten wir auch, glaube ich, auch aufrechterhalten, weil die Gegner sich einfach nicht so gut auf uns einstellen können und wenn wir jetzt so 1-1-Duelle haben, da werden wir vielleicht auch manchmal unterlegen sein, von dem her haben wir, glaube ich, schon auch gute Mittel, die wir dagegen setzen können und wollen unser Ding weitermachen, da uns verbessern. Und dann mal gucken, was passiert.
Ist das als Motivationshilfe, wenn es im Training mal nicht so läuft, dass dann gesagt wird, so Männer, hier ist jetzt Bundesliga hier, ne? Müsst ihr euch jetzt mal ein bisschen anstrengen.
Motivationshilfe brauchen wir eigentlich nicht. So, die Jungs sind echt jeden Tag am Limit. Ob das dann immer top, top ist, das lassen wir mal dahingestellt. Aber die Jungs versuchen immer ans Limit zu gehen. Das ist eine gute Eigenschaft, das brauchen wir auch nächstes Jahr, weil wir einfach immer eine gute Form brauchen, um Spiele zu gewinnen. Und da wollen wir einfach weitermachen. Und ja, wie gesagt, dann schauen wir einfach mal so, was passieren wird.
Ist das Patrick Borger hat gesagt, da in einem anderen Zusammenhang, dass er sich noch so ein Stück weit Sozialromantik im Fußball bewahrt hat, Torwarttrainer Patrick Borger. Ist das bei dir auch so jetzt, Holstein Kiel, Bundesliga, die arme Bettelmaus sozusagen, da mischt jetzt auf einmal mit, ist das, bedient das auch sowas von Sozialromantik, was du vielleicht in dir trägst oder sowas? Oder sagst du, das Geschäft ist so, man kann dafür arbeiten und wenn man gut arbeitet und ein bisschen Glück dazu kommt, also, dann kann sowas dabei rauskommen?
Nicht schon eher Sozialromantik, ne? Weil wenn ich jetzt so sehe, wer in der zweiten Liga spielt, dann ist das halt immer so, oder wenn ich jetzt den Neuzugängen aus dem Ausland erzählt habe, was zweite Liga ist, habe ich gesagt, ja, das ist eigentlich die Bundesliga von vor 10 Jahren, ne? Plus minus 2-3 Mannschaften so. Und jetzt spielen wir Bundesliga. Und es ist einfach schön, dass so Mannschaften wie Heidenheim oder wir da einfach in der Bundesliga mitspielen können und so Traditionsvereine, wo man sagt, boah, die müssen doch eigentlich irgendwie Bundesliga spielen oder eher international spielen, spielen auf einmal zweite Liga. Und das ist, glaube ich, da können wir stolz drauf sein, alle zusammen, weil Holstein Kiel, wir haben einfach nicht diesen Apparat hinten dran, wie die großen Vereine, aber das ist, glaube ich, auch eine große Stärke von uns, dass wir alle zusammenhalten, was wir auch manchmal sagen, so, dass sich da keiner zu schade ist, um Aufgaben von einem anderen zu übernehmen. Das macht uns stark und das ist, glaube ich, auch das, was uns mit Heidenheim auch wieder verbindet, dass es da wahrscheinlich ähnlich ist und dass da kurze Wege sind, dass so viele Leute mitreden, dass man in Ruhe arbeiten kann. Und das sind einfach Dinge, wo man sich gut entwickeln kann und dann sieht man mal, was dabei rauskommt.
Meinst du denn, dass ihr, wenn ihr in der Allianz Arena aufschlagt beispielsweise, dass ihr dann einen Guide braucht, um in den Katakomben euch zurechtzufinden? Weil die Wege sind, ich durfte mal mir das da mal 2015 im Rahmen der verpassten Zweitliga-Relegation dann gegen 1860 München, habe ich mir das mal zu Gemüte geführt. Das war schon sehr imposant. Die Wege im Olympiastadion in Berlin sind vielleicht noch ein bisschen länger, aber die Verzwicktheit da und in der Allianz Arena ist auch beeindruckend. Ihr kommt aber so klar, nehme ich an. Ne?
Dafür haben wir ja Dirk Bremser, der läuft dann vorne draus und wir laufen
und ihr lauft mit dem Navi hinterher.
Und in Sachen Kompliziertheit der Katakomben konnte man in Nürnberg ja schon ganz gut üben.
Ja, ja, das stimmt. Das ist auch gut. Echt, das ist richtig. Naja, ist aber trotzdem Spaß. Ist aber einfach, sowas ist auch beeindruckend dann irgendwo, ne? Und
ja, mal neue Stadien dazu kennenlernen. Also ja. Ich bin ja jetzt nicht nur Trainer, sondern auch Fußballfan und es macht ja auch Spaß, in neuen Stadien zu sein. Die Stadien sind jetzt auch nicht kleiner, sondern eher größer. Also das macht schon Spaß und ich glaube auch für unsere Fans ist mal eine Abwechslung, mal woanders das hinzufahren, auch wenn die Strecken weiter sind. Und das ist ja auch nochmal, also großes Lob an unsere Fans, dass wir dieses Jahr für einen Support erleben durften.
Ja.
Wie viele Leute da auswärts waren in Nürnberg, was unfassbar weit ist, was in Wiesbaden los war. Also das sind schon so Spiele, wo in Erinnerung geblieben sind, wo richtig Spaß gemacht haben.
Ist das so, dass das so speziell Vorfreude ist? In München zum Beispiel, wenn da so diese Klappe aufgeht und man kommt so zum Warmlaufen irgendwie raus?
Ja, jetzt im Vorfeld schon, wenn es dann losgeht, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, dann ist einfach ein Job, wo es dann egal ist, ob ich dann irgendwie U19-Trainer bin oder irgendwie in Hamburg bin oder in München bin, dann ist einfach Trainer sein, das ist dann mein Job. Aber jetzt, wenn man sich das dann vorstellt, es macht schon Spaß, dann so mal in so einem großen Stadion zu sein, aber auch das, jetzt war mal zweite Liga, Schalke, HSV, Berlin, also das sind ja jetzt schon auch richtig große Stadien, das ist jetzt nicht so, dass wir da vor Ehrfurcht erstaunt werden.
Hättest du nochmal zu den Schleswig-Holstein oder Kieler Fans zurück, hättest du das bei Amtsantritt Oktober 21 für möglich gehalten, dass so eine sei mal für unsere Verhältnisse hier ist, es war es ja schon eruptiv irgendwo sozusagen, dass so eine Begeisterungswelle losbrechen kann. Hättest du das mal gedacht?
Es ist schon unfassbar, was jetzt so in den letzten ein, zwei Monaten passiert ist. Also davor war es ja immer so, der Verein wächst noch und wächst alles mit und es war auch alles völlig okay. Aber ich glaube, so letzten ein, zwei Monate ist es ja komplett durch die Decke gegangen und diese Euphorie, überall spürt man das, in der Stadt, in der Schule, egal wo man hinkommt. Das ist einfach schön, dass wir da unseren Teil dazu beitragen konnten und dass das jetzt hoffentlich nicht das Ende ist, sondern erst der Anfang. Leider ist das Stadion ein bisschen zu klein, dass alle ins Stadion kommen können. Aber dass wir sowas geschafft haben, da können wir, glaube ich, schon sehr stolz drauf sein.
Kannst du noch durch die Stadt gehen, ohne alle 2 Meter stehen bleiben zu müssen?
Es wird auf jeden Fall schwerer.
Ist das so, dass man das jetzt merkt? Also auch so jetzt durch Bundesliga-Aufstieg generell überregional größeres Interesse an euch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das Medienaufkommen so in den letzten paar Wochen war dann schon deutlich größer. Wir haben dann für uns so entschieden, dass wir da jetzt nicht irgendwie, jeder springt auf jeden Podcast an, wie vielleicht bei manch anderen Vereinen, dass der Trainer in jedem Podcast auftritt und 1000 Interviews macht, sondern wir wollten alles so lassen wie davor, eher im kleinen Rahmen. Ist uns, glaube ich, auch ganz gut geglückt.
Danke, Marcel.
Ja, können wir uns ja noch glücklicher schätzen.
Hat sich das Geld doch gelohnt.
Nein, aber wir wollten einfach alles so normal wie möglich lassen, auch wenn die Anfragen dann unfassbar viel waren. Und der Erfolg hat uns dann auch recht gegeben, dass wir das dann gut gehandelt haben. Aber klar ist, das Medienaufkommen und auch so, was in der Stadt passiert, wird umso größer. Aber ist ja jetzt durch was passiert, was Schönes. Und deswegen nehmen wir das so gern mit.
Aber du musst uns jetzt noch einmal kurz über den neuesten Stand in deinem Heimatort, dein Heimatdorf, wie heißt es, Ersingen, aufklären, nahe Pforzheim. Was ist denn da, die wollten dir zu Ehren ja irgendwie in dem nahegelegenen Kämpfelbachtal eine neue Population an Storchen ansiedeln. Hast du denn den neuesten Stand?
Das Opa, kleine Nachhilfe dazu, eine Kämpfelbach ist die Gemeinde, ne? Ersingen ist ein Teil von Kämpfelbach.
Sehr gut recherchiert.
Das Kämpfelbach.
Entschuldigung.
Also auf dem Gemeindehaus, ja. Als ich noch jünger war, war ein Storchennest. Und okay. Aber den Storch gab es dann nimmer oder die Störche kamen dann nimmer. Und da habe ich gehört, wollen sie wieder Störche ansiedeln, weil jetzt der, wie soll man sagen, der Bürger, also ich jetzt in Kiel bin, da mit den Störchen großen Erfolg hat haben und da wollten sie da einfach ein Zeichen setzen, so wie stolz sie drauf sind.
Ja, das ist doch cool, aber hast noch keinen aktuellen Stand?
Ich habe noch keinen Storch gesehen, wenn wir uns da haben.
Ja, hätte ich mal doch die Zwischenprüfung im Geografiestudium machen sollen, dann wüsste ich das auch irgendwo.
Ja, wobei das, glaube ich, zu entschuldigen ist. Also ich glaube, Ersingen hat 4000 Einwohner, ne? Das ist relativ klein.
Muss man einfach kennen jetzt.
Ne? Jetzt muss es ja, ist so. Wurde auf die Karte gebracht, wie ja, man genau. So schön sagt jetzt. Hast du da, wie ist das da aus der Heimat jetzt gelaufen in den letzten Wochen? Kontakte aufgewärmt worden, die vielleicht ein bisschen brach lagen vorher? Oder?
Hatte viel Besuch, gerade in den letzten Heimspielen kamen immer mal wieder welche von meinem Ort hoch und auch jetzt beim letzten Spiel gegen Düsseldorf waren welche da. Das ist natürlich schon schön, weil es ja schon auch eine Strecke ist. Aber ich glaube, ich habe meinen Kumpels einen schönen Abend gebracht. Also die hatten einen schönen Abend mit der Aufstiegsfeier und haben den Heimweg glückselig angetreten. Und alle freuen sich mit. Und da gibt es schon auch eine große Holstein-Kiel-Fangemeinde jetzt.
Wann wird denn das Auftaktprogramm zur neuen Serie, wann wird das losgehen? Habt ihr das schon terminiert?
Also wir haben terminiert, dass es zum Ende der Kieler Woche wieder losgeht, dass sich die Jungs da treffen, weil das einfach auch gut geklappt hat letztes Jahr mit dem Teambuilding in der Kieler Woche. Und die Tradition wollen wir fortführen und wollen dann auch wieder so starten.
Bayernzelt oder Segeltour?
Wahrscheinlich beides.
Ah ja, okay.
Für die Spieler.
Sehr gut. Ja, so Tradition, das scheint ja wirklich gut zu funktionieren. Ich glaube, der Abflug nach Mallorca durfte ja auch nicht am Vormittag sein, weil das traditionelle Abschlussfrühstück da noch stattfand, ne?
Ja, haben wir jetzt auch so eingeführt oder was schon länger, dass wir einfach nach dem letzten Spiel nochmal uns treffen auf ein Frühstück. Der Hintergedanke ist, dass die Jungs vor dem Frühstück immer nochmal medizinisch gecheckt werden, weil ja dann immer so nach dem Spiel sagen die Jungs ja immer, ist alles gut, ist nix. Aber 10 Tage später merken sie dann doch, dass der Knöchel noch geschwollen ist und sie können keine Läufe machen. Von dem her hat sich das jetzt schon so etabliert, dass wir uns immer nochmal am nächsten Tag morgens treffen, nochmal kurz die Jungs checken, ein kleines Frühstück, nochmal ein, zwei reden und dann ab in den Urlaub.
Wie belastbar waren diese Daten nach dem Pfingstmontag? Guck, dass man nochmal gecheckt wird.
Es waren alle gesund. Wir hatten auch in der Woche davor noch einen Laktattest mit sehr guten Ergebnissen. War auch überraschend, guten Ergebnissen. Und von dem her sind wir gut vorbereitet. Die Jungs sind jetzt gut in die Pause gegangen, haben sich wirklich verdient, auch sich zu erholen. Müssen uns auch erholen, weil dann die Vorbereitung nicht minder hart wird wie letztes Jahr. Aber ich glaube, die Vorfreude auf die Bundesliga ist immens. Und deswegen wird da kein Weg zu weit sein für die Jungs.
Wer holt dich dann, ich glaube nicht, dass du abdrehst jetzt als Erstligatrainer oder sowas, so wie wir uns kennen, irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, aber es kann ja sein durch, du hast es angesprochen, die zigfachen Medienanfragen, die dann kommen werden und so weiter, dass man dann vielleicht irgendwie ein bisschen temporär die Bodenhaftung verliert vielleicht. Wer holt dich denn da wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, die Familie mit den Töchtern oder wer ist das in erster Linie?
Ja, grundsätzlich muss sich keiner Sorgen machen, dass der Trainer jetzt abhebt. Dann der Alltag einfach, ne? Kinder in die Schule bringen oder Müll rausbringen, ist immer noch genauso wie davor. Ob ich jetzt Erstligatrainer oder Zweitligatrainer. Also von dem her ändert sich da nicht viel. Mein Leben wird sich auch nicht ändern. Ich habe einfach Lust daran. Wie gesagt, ich bin Fußballtrainer, ich bin aber auch Fußballfan. Darf jetzt in den größten Stadien trainieren. Das macht mir auch voll viel Spaß. Hab weiterhin voll viel Freude daran mit dem Trainerteam, mit dem ganzen Staff. Wir haben da wirklich einen super Umgang miteinander. Ich glaube, das überträgt sich dann auch auf die Jungs und haben einfach volle Vorfreude auf die neue Saison. Aber da gibt's keinen Grund zum Abheben.
Es passt ja auch irgendwie nicht zu Schleswig-Holstein, ne? Das ist ja insgesamt etwas tiefenentspannter.
Ja, habe ich ja auch schon mal gesagt, so die Schleswig-Holsteiner und die Badener sind sich da gar nicht so unähnlich. Und von dem her, also muss mich ja nicht verstellen und fühle mich da auch sehr wohl, wo ich jetzt bin.
Mhm. Also jetzt ein bisschen abschalten mit immer mal wieder wahrscheinlich Gedanken und Gesprächen zwischendurch.
Ja, so wird's jetzt aussehen, genau. Ja. Immer wieder Gespräche, auch ein paar Spieler angucken, nochmal so final scouten, dann beginnt die EM, Copa America beginnt, da wieder ein bisschen gucken, sich ein bisschen so Input holen, was machen die denn so, was gibt's denn da Neues? So wird jetzt die Sommerpause sein. Und dann gut erholt in die Vorbereitung starten.
Kriegst du dazu auch mal Stress, wenn du so viel Fußball guckst oder sowas? Oder toleriert man das?
Haben sich schon alle dran gewöhnt. meistens gucke ich es auch real life. Also okay. wenn die anderen das gar nicht mitkriegen, dann geht es auch ein bisschen schneller. Aber haben sich schon alle dran gewöhnt und trotzdem haben alle noch genug von Papa.
Ah, das ist gut. Dann bin ich beruhigt. Ja.
Sehr gut, sehr gut. Insofern
ja.
Warten wir mal, wohin die Gespräche führen. Wen ihr uns dann präsentiert. Jetzt hättest du noch Gelegenheit.
falls du noch jemanden suchst, ja, du könntest jetzt hier ein Stellenangebot.
Wie sagt man so schön, wenn die Tinte trocken ist, dann werden wir Sachen noch vermelden.
Auch das ändert sich also nicht.
Nee, wir können nicht mehr als anbieten, ne? Hier in Stellenausschreibung irgendwie über den Äther gehen zu lassen. Also.
Und gleichzeitig sind wir ja unter uns.
Ja, das ist
könnte
es ja.
Könnte man ja auch eigentlich.
Spricht sich dann vielleicht rum oder sowas, ne, wie es dann halt so ist. Aber gut, wenn man das nicht will, bitteschön.
Dann hilft's nicht.
Dann sollen sie doch selber sehen, wo sie die Spieler herkriegen. Mehr können wir nicht tun.
So sieht's aus. Insofern, aber wir schauen. Wir schauen, wie es wird. Wir schauen, wer dann Ende der Kieler Woche auf dem Partyboot auf der Förde ablegt und in die Saison startet vielleicht.
Ja, die Transferperiode geht ja noch bis zum 1. September. Ne? Da kann stimmt. ja natürlich noch viel passieren. Was wir nicht hoffen wollen, Verletzungspech oder sonstiges, dass man noch nachjustieren muss.
Trotzdem gilt wahrscheinlich, dass man gerne zum Vorbereitungsstart die komplette Mannschaft zusammen haben möchte.
Schöner könnte es der Trainer nicht sagen.
Ja.
Also für den Trainer ist natürlich immer am besten, so wie es jetzt auch in der Vergangenheit hier war, dass man den Großteil oder gefühlt den ganzen Kader zusammen hat, weil wir ja schon viel inhaltlich arbeiten und das ist ja schon auch eine unserer Stärken und das ist dann schon gut, wenn alle alles mitkriegen und nicht irgendwie 2 Tage vom ersten Spiel ploppt da nur einer auf, dann lässt man den mitspielen und der weiß irgendwie gefühlt gar nicht, was er machen soll. Also von dem her will ich es nicht besser sagen können.
Ja, spätestens zum Trainingslager, ne?
Das ist ja das nächste, aber eigentlich am besten am ersten Tag muss er da sein.
Wo ist denn das Trainingslager? Wisst ihr das schon?
In Österreich.
Ach, guck mal.
So ein kleines Zuckerchen noch hingucken.
Na, herrlich.
Und wann?
Das weiß ich gerade genau.
Wahrscheinlich Ende Juli oder sowas, ne? Vermutlich.
Saisonstart ist jetzt ist ja auch
das wird noch veröffentlicht.
Auch eine Umgewöhnung vielleicht. Der Saisonstart ja 2 Wochen später, ne, mit dem Pokal dann. Vorher hatte man ja schon 2 Zweitligaspieltage vor dem Pokal. Jetzt geht's dann später los.
Ja, auf jeden Fall. Und für uns ist ja das Pokalspiel ja nicht irgendwie der letzte Test, sondern es ist das erste Pflichtspiel und da müssen wir dann schon auch vorbereitet sein. Haben wir auf dem Schirm alles, werden wir dann auch so hinkriegen, dass wir dann auch nochmal die Tests davor so haben, dass wir da gegen richtig gute Gegner spielen. Aber das ist noch nicht so final, weil dann einfach schon alle Ligen spielen und nur die Bundesliga und ich glaube die Premier League haben wir an dem Wochenende noch Zeit. Da muss man auch mal gucken, welche Mannschaft da für uns vielleicht noch abfällt, ob wir da vielleicht noch ein spannendes Spiel kriegen.
Oh, oh, oh.
Aber da sind wir noch voll in den Planungen und da kann ich leider auch noch nichts dazu sagen.
Also wir halten fest. Conference League?
Ja.
Vorbereitung gegen Premier League Club.
Ja.
Aber das hört sich schon alles ziemlich gut an, irgendwo, muss ich sagen. Das
kann man so
mir.
Machen.
Mhm. Das macht schon sehr große Vorfreude. Also bei mir jedenfalls. Ne?
Ein paar Namen wissen wir auch schon.
Ja, genau.
Quasi.
Gute Ausbeute.
Wir gucken mal, wer jetzt hier demnächst so durch Kiel läuft und nicht weiß, wo er hin muss. Und dann
Fabian Reese war ja auch wieder in Kiel.
Ja,
ne? Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich privat, oder?
Denke eher privat, ne? Ja.
Wir können ihn einfach nicht mehr locken.
Nee, das
ist einfach.
Okay.
Hat auch da schon wieder eine Entwicklung zur Bundesliga, muss ich feststellen.
Ja.
Auch was das angeht. Nee, alles klar. Wir gucken einfach mal. Wir freuen uns darauf. Wir schauen mal, gehen jetzt in die Sommerpause und das meine ich nicht nur in Sachen Holstein, sondern auch dieser Podcast geht in die Sommerpause. Zunächst mal sollte da jetzt Breaking News natürlich stattfinden, dann gucken wir mal, dass wir euch nochmal beehren mit einer Folge dazwischen, aber ansonsten machen wir jetzt auch mal kurz einen Schritt zur Seite, holen ein bisschen Luft. Besser als mit den Ausführungen von Marcel Rapp, glaube ich, geht es nicht, in die Sommerpause zu gehen. Also Marcel, vielen Dank für deinen Besuch.
Ja, auch von mir auch.
Das nächste Mal noch ein paar mehr Fakten und dann dann machen wir das auch wieder.
Da arbeiten wir noch dran. Also gucken
wir mal. Genau, dann schönen Urlaub, wenn man es so nennen kann, auch wenn zwischendurch noch mal ein bisschen Arbeit wartet, aber zumindest erstmal spielfreie Zeit, eine schöne. Wir freuen uns alle, glaube ich, auf die Bundesliga und ihr hoffentlich auch. Ausnahmsweise deswegen muss man auch dazu sagen, wir haben ja über die vielen Namen und was alles passieren könnte und so weiter gesprochen. Deswegen diese Woche, diese Folge ausnahmsweise mal am Montag. Nicht nur wegen des Trainerurlaubes, sondern auch wegen der aktuellen, möglicherweise kommenden Personalentscheidungen. Seht es uns nach. Man kann den ja auch Mittwoch noch hören.
So sieht's aus. Möchte,
ne? Insofern. Also, vielen Dank, Marcel Rapp,
ja,
für den Besuch. Danke,
gerne.
Opa, wie immer. Und
ihr
da draußen, macht euch eine schöne Sommerpause. Und dann steigen wir auf jeden Fall rechtzeitig für die Bundesliga wieder ein. Und freuen uns auf Holstein Kiel in der ersten Liga. Bis dahin.
Kiel Ahoi, ne?
So sieht's aus.
Ciao.
Ciao.